Ja, lasst uns zur Ehre des Wortes Gottes aufstehen, wenn ich uns den Predigttext vorlese. Wir machen weiter in der Apostelgeschichte und ich lese uns in Apostelgeschichte 4, die Verse 13 bis 22. Apostelgeschichte, Kapitel 4, die Verse 13 bis 22. Hier heißt es in Gottes Wort. Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich. Und sie erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Und da sie den Menschen, der geheilt worden war, bei ihnen stehen sahen, konnten sie nichts dagegen sagen. Nachdem sie ihn aber befohlen hatten, aus dem Hohen Rat zu gehen, überlegten sie miteinander und sagten, was sollen wir diesen Menschen tun? Denn dass wirklich ein deutliches Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen offenbar, die zu Jerusalem wohnen, und wir können es nicht leugnen. Aber damit sie nicht weiter unter dem Volk, damit es nicht weiter unter dem Volk ausgebreitet werde, wollen wir sie bedrohen, dass sie nicht mehr in diesem Namen zu irgendeinem Menschen reden. Und als sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht in dem Namen Jesu zu äußern noch zu lehren. Petrus aber und Johannes antworteten, sprachen zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Menschen, urteilt ihr. Denn es ist unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Sie aber bedrohten sie noch mehr und entließen sie. Da sie nicht fanden, auf welche Weise sie sie bestrafen sollten, um des Volkes willen, denn alle verherrlichten Gott um dessen Willen, was geschehen war. Denn der Mensch war mehr als 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Lass uns beten. O Vater im Himmel, voller Ehrfurcht kommen wir zu dir und rufen dich an. Wir bitten dich, segne uns jetzt durch dein Wort, dass wir auf deine Stimme hören und danach handeln. Herr, dass wir erleben in diesem Gottesdienst, dass deine Worte nicht leere Menschenworte sind, sondern voller Kraft sind, Leben spenden und weise machen. Vater im Himmel, wir bitten dich, segne uns durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist und zur Ehre deines geliebten Sohnes, Jesus Christus, in dessen Namen wir beten. Amen.
Amen.
Nimm Platz. Vor genau einer Woche stand ich in der Hansestadt Hamburg auf einem Aussichtspunkt. Das war der Ort, wo der Gründer der deutschen Baptisten, Johann Gerhard Onken, oft stand am frühen Morgen und betete. Und aus einigen Aufzeichnungen wissen wir, was er sich anschaute, als er dort im Gebet war morgens. Zwei Dinge. Zunächst einmal schaute er nach rechts. Und rechts sah er die Elbe und in der Elbe eine grüne Landzunge. Und wir wissen, wenn Onken diesen Ort sah und von diesem Ort sprach, war er oft sehr emotional berührt. Warum? Nun, das war der Ort, wo er 1834 inmitten der Nacht heimlich unter dem Sternhimmel mit 6 anderen Menschen getauft wurde. Hier fing es mit den Baptisten an, in dieser Nacht, hier in der Elbe. Onken im Gebet konnte sich diesen Ort, wo alles anfing, anschauen und dafür danken, für die Gnade, die er selbst erfahren hat. Dass er den Retter kennengelernt hat, dass er getauft wurde. Er konnte dafür danken, dass die Gemeinde durch Gottes Gnade ins Leben gerufen wurde. Aber er schaute auch noch eine zweite Sache sich an, wenn er sich zur Linken wandte. Und hier überblickte er die Stadt Hamburg. Und wir wissen, hier flehte er auf diesem Aussichtspunkt in den frühen Morgenstunden unter Tränen für die Stadt Hamburg. Hier erkennen wir, Onken blieb nicht einfach bei sich stehen und war dankbar für das, was er erlebt hat, für seine Taufe, für die Gemeinde. Er wandte sich auch der Stadt Hamburg zu. und sagte, diese Gnade, die mir dort widerfahren ist, auch diese Menschen sollen das erleben, was ich erlebt habe durch Gottes Gnade. Und er predigte. Er hat viel zu viel von der Gnade Gottes selbst erlebt, als dass er das verschweigen könnte. Er kann sprechen mit den Aposteln, wie wir gelesen haben, Vers 20, denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. So war das auch bei Petrus und Johannes. Sie haben Christus gefunden. Sie haben diese Gnade erlebt. Sie haben gesagt, wir haben den Retter gefunden. Und dennoch wenden sie sich auch der Stadt Jerusalem zu. Sie bleiben nicht einfach dabei stehen, dass sie die Gnade erlebt haben. Sie sagen, auch diese Menschen sollen die Rettung in Jesus Christus finden. Und darum geben sie das weiter, was sie erlebt haben. Sehen da einen armen Mann am Tor, der gelähmt ist. Und Petrus spricht, Gold und Silber haben wir nicht, aber was wir haben, das geben wir dir. Im Namen Jesu steh auf. Sie behalten Jesus nicht für sich, sie geben ihn weiter. Und sie predigen dann im Tempel vor tausenden Menschen. Und was predigen sie? Sie sagen, schaut nicht auf uns, schaut auf Christus. Er ist der einzige Retter. Es gibt keinen anderen Retter in dieser Welt, den Gott gesandt hätte als allein Jesus Christus. In keinem anderen Namen ist das Heil als allein in Jesus. Verwirf diesen Retter nicht. Er ist die einzige Hoffnung. Er ist auferstanden und er ist mächtig zu retten. Seht ihr es da nicht? Er hat gerade einen Lahmen geheilt vor euren Augen. Ist das nicht ein Beweis dafür, dass er ein mächtiger Retter ist? Und jeden retten kann, der auf ihn vertraut? Ruft ihn an und ihr werdet gerettet werden. Was wir predigen, sagt Johannes und Petrus, sagen sie. Was wir predigen, sind nicht leere Menschenworte, sondern eine Realität. Darum kehrt um von euren Sünden, ruft ihn an, tut Buße. Und tatsächlich, viele kamen zum Glauben. Aber die politische und religiöse Führung, wie reagierten sie auf die Predigt der beiden? Sie werfen Petrus und Johannes ins Gefängnis, bedrohen sie und verbieten ihnen den Mund. Und hier sehen wir, was passiert, wenn wir Christus als den einzigen Retter verkündigen. Und zur Buße aufrufen. Es gibt Widerstand. Es gibt Anfeindungen, Verfolgung, Bedrohung. Was sagen die Führer des Volkes dort in Jerusalem? Aber damit es nicht weiter unter dem Volk ausgebreitet werde, wollen wir sie bedrohen, dass sie nicht mehr in diesem Namen irgendeinen Menschen zu irgendeinem Menschen reden und sich überhaupt gar nicht mehr in dem Namen Jesu äußern, noch lehren. Seit jeher ist es das Ziel des Feindes, Christen zum Schweigen zu bringen. Sodass sie nicht mehr von Jesus reden. Sich überhaupt nicht mehr über Jesus äußern. Geschweige denn Menschen über Jesus lehren. Weißt du, ich kann dir nicht sagen, was 2015 auf dich wartet. Ich kann das nicht voraussehen. Aber das eine kann ich dir sagen. Wenn du auch im Jahre 2015 Jesus Christus treu nachfolgen, und wenn du auch in diesem Jahr von Jesus erzählen möchtest, ihn bezeugen möchtest, dann kann ich dir eines sagen, was du ganz sicher erlebst. Und das ist Widerstand. Widerstand. Dieser Widerstand, der kann ganz unterschiedlich aussehen, denn der Satan, die Welt, die gottlosen Menschen, dein eigenes Fleisch, sie alle haben ein Ziel, nämlich dich zum Schweigen zu bringen. Weißt du, vielleicht kann der Feind dich nicht davon abhalten, dass du auf deinen Taufort blickst, weil das ist schon in der Vergangenheit passiert, dass Gott dir diese Gnade geschenkt hat. Vielleicht kann er es nicht ungeschehen machen, was du für Gnade erfahren hast. Aber er wird versuchen, dich davon abzuhalten, deinen Blick auf die Stadt zu richten. Dass auch noch andere Menschen diese Gnade erfahren, die du erlebt hast. Der Satan, die Welt, die gottlosen Menschen wollten Petrus und Johannes davon abhalten, dass sie Jerusalem erfüllen mit ihrer Lehre. Aber wenn du nicht nur auf dich selbst schaust und auf die Gnade, die dir selbst widerfahren ist, sondern auch noch dir wünschst, dass andere Menschen diese Gnade erfahren, dann sei dir sicher, jemand hat vor, dich zum Schweigen zu bringen. Vielleicht wirst du nicht ins Gefängnis geworfen, vielleicht sehen deine Anfeindungen anders aus ob du mit bösen Blicken gestraft wirst oder von Menschen oder deiner Familie gemieden wirst, dass über dich gelästert wird, in der Schule, in der Uni, am Arbeitsplatz über dich gespottet wird, wie auch immer. Aber wer von Christus redet, wird Widerstand erleben. Und wir müssen uns fragen, wie können wir mit diesen Anfeindungen eigentlich zurechtkommen? Wie gehen wir damit um? Wie können wir uns darauf vorbereiten? Weil die Apostel, die haben diese Verfolgung erlebt, diesen Widerstand, die haben das alles durchgestanden und haben sich nicht zum Schweigen bringen lassen. Darum lasst uns von diesen Männern lernen. Worauf müssen wir achten in diesem Jahr und in der kommenden Zeit? Welche biblischen Vorsätze müssen wir uns zu eigen machen? Was können wir lernen von den Aposteln, wie wir mit diesem Widerstand umzugehen haben? Lass uns mal 5 Dinge lernen heute von den Aposteln. 5 Dinge. Das erste und allerwichtigste ist, sei mit Jesus. Das sollte dein höchstes Ziel sein. Es heißt hier, Vers 13, und sie erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Die Leute erkannten, dass Johannes und Petrus mit Jesus waren. Petrus sagt ja einmal in Lukas Kapitel 18, Vers 28 zu Jesus, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Tatsächlich. Das ist das Erste und das Wichtigste, das wir von den Aposteln lernen können. Sie klammerten sich so an Christus, dass sie alles losgelassen haben, dass sie daran hinderte, ganz bei Christus zu sein. Sie folgten Jesus nach, so dass sie mit Jesus waren. Und selbst als Jesus dann in den Himmel fuhr, blieben sie mit Jesus zusammen. Wir wissen, dass sie wussten, dass Jesus unsichtbar bei ihnen war. Denn sie sagten ja, das haben nicht wir gemacht, diese Heilung des Gelähmten, sondern das war Jesus. Das bedeutet, Jesus ist hier. Sie hatten ja das Versprechen von Jesus gehört, siehe, ich bin bei euch bis an das Weltende. Petrus und Johannes wussten, wir sind mit Jesus unterwegs. Und hör mal, du sollst im Jahre 2015 nicht alleine sein. Du sollst nicht alleine durch diese Widerstände, durch diese Verfolgungen und Anfeindungen hindurchgehen. Du sollst eine innige, echte und lebendige Beziehung mit Jesus Christus haben. In Vers 13 heißt es, sie erkannten, dass sie zu Jesus gehörten, dass sie mit Jesus zusammen waren. Würden das andere Menschen auch über dich sagen? Wissen die Menschen über dich, dass du ein Nachfolger Jesu Christi bist? Erkennt man das? Wenn es eine Sache gibt, auf die du achten musst, dann darauf, dass du mit Jesus bist. Viele Dinge werden sich im Jahre 2015 ändern. Was auch immer, dein Job, dein Wohnort, deine Familiensituation, dein Gesundheitszustand, was auch immer. Aber diese eine Sache, die muss gleich bleiben. Dass du mit Jesus bist. Dass du eine echte und innige Beziehung mit ihm hast. Lass das nicht in diesem Jahr schleifen. Deine Beziehung mit Jesus. Versäume nicht die Zeit mit ihm. Entferne dich nicht von Jesus. Das meine ich wirklich ernst. Ich habe vor einiger Zeit gelesen von einer jungen Frau aus Chile. Sie betrank sich mit Alkohol, legte sich dann in ein Paddelboot zur Ruhe, schlief ein. Und als sie wieder aufwachte, war kein Ufer mehr in Sicht. Und es war kein Ruder an Bord zu finden. Und diese Frau starb auf dem Pazifik, zu weit weggetrieben von dem sicheren Ufer. Und jetzt hör mir bitte genau zu. Wenn du mir jetzt in den nächsten Minuten nicht zuhörst, ja, aber jetzt hör mir bitte zu. Es ist lebensgefährlich. Wenn du dich von Jesus, den einzigen sicheren Ufer, den einzigen Retter, entfernst. Vielleicht denkst du, ach, ist doch nicht so schlimm, wenn ich so ein bisschen in Sünde lebe. Aber weißt du was? Die Sünde, die kann dich so betäuben, dass du in einen geistlichen Schlaf gerätst, dass du überhaupt nicht realisierst, wie weit du abkommst von diesem einzigen Retter. Nimm dich in Acht, ehe du dich versiehst, ist vielleicht kein Land mehr in Sicht und keine Möglichkeit mehr da, Buße zu tun und umzukehren. Ohne eine echte, intakte Beziehung zu Christus wirst du verloren gehen, in alle Ewigkeit verloren gehen. Wenn ich dir darum eines für das Jahr 2015 sagen kann, dann das: Entferne dich nicht von Jesus, sondern entferne alles aus deinem Leben, das dich von Jesus fernhalten will. Es gibt keinen Retter als allein diesen. Darum such den Herrn, solange er sich finden lässt. Ruf ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn. So wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. An einer Stelle haben viele Menschen Jesus verlassen, weil Jesus zu hart predigte. Das lesen wir in Johannes Kapitel 6. Und Jesus fragt seine Jünger: Wollt ihr mich auch verlassen? Und Petrus sagt: Wohin sollten wir denn gehen? Du allein hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Sag mir, willst du Christus verlassen? Bist du schon innerlich auf dem Weg, ihn zu verlassen? Weil du Sünde pflegst und die Liebe zur Gemeinde, zu seinem Wort, zu Christus selbst verloren hast? Geh nicht weiter so. Kehre um. Wenn du merkst, dass du dich innerlich entfernt hast, nicht mehr regelmäßig betest, bewusst in Sünde lebst und darum keine innige Gemeinschaft mehr hast mit Jesus, dann kehre um. Geh nicht weiter diesen Weg. Christus spricht in Offenbarung Kapitel 3 zu den lauwarmen Christen, zu einer Gemeinde. Er sagt dort, Kapitel 3, Vers 19, ab Vers 19, ich überführe und züchtige alle, die ich liebe, sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. In der Bibel meint gemeinsames Essen, das ist ein Ausdruck von inniger Gemeinschaft. Jesus will herzliche und ungetrübte Gemeinschaft mit seinen Nachfolgern. Hast du die? Hast du die? Wenn der Feind es schafft, dass du keine Gemeinschaft, keine innige Gemeinschaft mit Jesus Christus hast, dann hat er es auch geschafft, dich zum Schweigen zu bringen. Denn was sollst du denn über Jesus reden, wenn du gar nicht mit Jesus bist? Das Zweite, was wir lernen können von den Aposteln ist: Sei gelehrt. Gelehrt. Es heißt hier, sie bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute seien und verwunderten sich. Nun, warum verwunderten sie sich? Weil Johannes und Petrus nun mal Fischer waren. Aber wisst ihr was? Die predigten besser als alle Tempeltheologen zusammen. Petrus und Johannes, das waren keine Rabbis, aber sie kannten die Bibel und sie kannten ihren Retter. Sie waren Gelehrte, obwohl sie niemals eine formale geisteswissenschaftliche Ausbildungsstätte besucht haben. Sie waren von Christus gelehrt. Mach das zu deinem Anliegen für 2015 und darüber hinaus. Lerne, lerne, lerne. Wachse in Erkenntnis. Bleibe nicht dort stehen, wo du jetzt bist, sondern geh tiefer in die Heilige Schrift. Weißt du, vielleicht sagst du, ich bin kein Theologe. Aber hör mal, John Bunyan zum Beispiel, ein bekannter Baptist, der Autor der Pilgerreise, der war Kesselflicker vom Beruf. Doch er studierte die Bibel. Er kannte die Bibel, so dass er sogar predigte und lehrte. Dafür wurde er verfolgt, ins Gefängnis geworfen, wo er eine lange Zeit war. Aber man konnte ihn nicht zum Schweigen bringen, denn er war ein von Gott Gelehrter. Und er gab dieses Wissen weiter. Er war ungebildet und dennoch ein Gelehrter. Spurgeon sagte einmal über John Bunyan: Dieser Mann ist eine lebende Bibel. Stich ihn irgendwo und du wirst sehen, dass sein Blut biblisch ist. Der Inhalt der Bibel strömt aus ihm heraus. Er kann kein Wort reden, ohne einen Text zu zitieren, weil seine Seele so gefüllt ist mit Gottes Wort. Geliebte, nehmt euch ein Beispiel an ihm. Man könnte jetzt noch viele Männer nennen, wie Charles Haddon Spurgeon selbst oder Onken auch, die beide keine theologische Ausbildungsstätte besucht haben. Und dennoch waren sie von Gott gelehrt und sie lehrten viele Menschen. Petrus und Johannes waren Fischer. Warum sagst du also, ich bin doch ein einfacher Arbeiter, ich bin doch eine einfache Hausfrau oder dieses oder jenes und entschuldigst dich damit, dass du kein theologisches Wissen dir aneignest? Lerne von Christus. Studiere die Heilige Schrift. Lass ihn dein Lehrmeister sein. Suche seine Nähe, denn wo immer Christus war, hat er gelehrt. Sitzt du zu seinen Füßen und lässt dich belehren. Vielleicht war dir bisher biblische Lehre nicht so wichtig und du hast dich lieber mit anderen Dingen beschäftigt als damit. Dann sage ich dir, hör auf damit. Fang an. Wenn du sagst, Christus ist dein Lehrer, dann frage ich dich, bist du auch ein eifriger Schüler? Lernst du? Hast du zugenommen an Erkenntnis im letzten Jahr? Nein? Dann lass es dieses Jahr nicht so sein. Studiere. Investiere Zeit darin, die Schrift besser kennenzulernen. Fasse einen heiligen Entschluss, einen heiligen Vorsatz, wie Jonathan Edwards einmal sagte. Er schrieb, ich bin entschlossen, die Heilige Schrift so treu, so beständig und so regelmäßig zu studieren, dass ich selbst darin wachse, sie mehr zu erkennen. Hast du diesen Entschluss gefällt? Setz deine Prioritäten in diesem Jahr richtig. Es gibt gute Bibellesepläne, mit denen man einmal im Jahr die Bibel durchlesen kann. Hast du das bisher noch nicht gemacht? Dieses Jahr wäre ein guter Anfang. Lerne die Heilige Schrift kennen, so dass die Menschen sich wundern und sagen, das ist doch eine Hausfrau, woher hat sie all das Wissen? Wenn dein Feind es schafft, dass du ungelehrt bleibst, dann hat er dich auch zum Schweigen gebracht, denn was willst du weitergeben, wenn du keine Ahnung hast? Lerne. Lerne. Das Dritte, was wir lernen wollen, ist, halte an deinen Glaubensüberzeugungen fest und gehorche Gott mehr als den Menschen. Das heißt hier in Vers 13, und als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen. Wisst ihr, Petrus und Johannes, sie predigten nicht zaghaft, zurückhaltend oder zögerlich. Sie zweifelten nicht. Nein, sie waren völlig überzeugt und darum predigten sie mit großem Freimut. Wenn du Jesus nachfolgst und wenn du die Bibel immer besser kennenlernst, wenn du gelehrt bist, dann wirst du auch feste Überzeugungen haben. Manche haben zwar viel Wissen, aber keine Gewissheit. Von den Aposteln können wir lernen, dass man die Wahrheit, die man erkannt hat, dass man für diese Wahrheit auch mit Leib und Leben einstehen muss. Wissen muss zu einer tiefen Gewissheit führen. Wir leben in einer Welt, wo du ständig für deinen Glauben kritisiert wirst. Wo alles in Frage gestellt wird, was du glaubst. 2015 wird dein Glaube in Frage gestellt werden. Und der Feind wird versuchen, dich zum Schweigen zu bringen. Darum ist die Frage, hast du wirklich feste Überzeugungen, sodass du davon keinen Zentimeter abweichst? In Kolosser Kapitel 2 heißt es, ab Vers 6, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm, gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid. Bist du gefestigt im Glauben, wie du gelehrt worden bist? Die Apostel waren so gefestigt. Die Frage ist, stehst du zu deinen Überzeugungen? Das ist das Gebot der Stunde, festzustehen. Weil die Gemeinde um uns, die Gemeinden um uns herum werden Stück für Stück immer mehr von den biblischen Wahrheiten über Bord. Sicherlich ist dir das auch schon aufgefallen. Denn sie haben Angst, als intolerant gelten zu können und verlassen darum bereitwillig klare biblische Standpunkte. Schon ein bisschen länger her, aber ich habe mal vor einiger Zeit vorgelesen, wie Spurgeon das beschreibt, und zwar mit einem grausamen Bild, das er dort wählt. was die Gemeinden machen, die biblischen Wahrheiten über Bord werfen. Ich möchte euch das mal vorlesen. Spurgeon sagt, manche sagen uns, wir sollten einen Teil unserer altmodischen Theologie aufgeben, um den übrigen Teil zu retten. Stellt euch vor, wir fahren in einem Karren über die Steppen Russlands. Die Pferde werden wütend angetrieben, aber die Wölfe sind dicht hinter uns. Da sind sie. Könnt ihr nicht ihre feurigen Augen sehen? Die Gefahr ist dringend. Was müssen wir tun? Es wird vorgeschlagen, dass wir ein oder zwei, bis sie das Kindlein gefressen haben, werden wir einen kleinen Vorsprung gewonnen haben. Aber sollten sie uns wieder einholen, was dann? Nun, tapferer Mann, wirf deine Frau hinaus. Alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Gebt fast jede Wahrheit auf, in der Hoffnung, eine zu retten. Werft die Lehre der Inspiration hinaus und lasst die Kritiker sie verzehren. Werft die Erwählungslehre hinaus und den alten Calvinismus. Hier wird es ein schönes Fest für die Wölfe geben. Die Herren, die uns diesen weisen Rat erteilen, werden sich freuen, die Lehren von der Gnade Stück für Stück zerreißen zu sehen. Werft das angeborene Verderben, die ewige Strafe und die Wirksamkeit des Gebets hinaus. Wie haben wir den Wagen wundervoll leicht gemacht? Nur noch ein Wurf, ein anderer Wurf. Opfert das große Opfer. Gebt die Sühneopferlehre auf, Brüder. Brüder, dieser Rat ist schändlich und mörderisch. Wir wollen diesen Wölfen mit allem entfliehen oder wir wollen mit allem verloren gehen. Es soll die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit sein oder gar keine. Wir wollen niemals versuchen, die Hälfte der Wahrheit dadurch zu retten, dass wir einen Teil von ihr wegwerfen. Dieser Vorschlag schließt Verratung gegen Gott und Enttäuschung für uns selbst ein. Wir wollen zu allem stehen oder zu nichts. Wir wollen eine ganze Bibel haben oder gar keine. Zu allem stehen oder zu gar nichts. Diese Worte, die sollten wir uns einprägen. Überall in Deutschland, um uns herum, werden biblische Wahrheiten über Bord geworfen. In der Hoffnung, modern, tolerant und Akzeptanz zu finden, zu sein, zu finden. Was auch immer du erlebst dieses Jahr, stehe zu deinen Überzeugungen. Wir wollen zu allem stehen oder zu nichts, eine ganze Bibel oder gar keine. Und das bedeutet, gehorche Gott mehr als den Menschen. Ihnen wird ja gedroht, den Aposteln hier in unserem Text, und sie sagen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören, als auf Gott urteilt ihr. Jesus hatte ihnen doch geboten, dass sie predigen sollen. Hören sie also auf den Hohen Rat, auf die Politiker, auf die Tempelpolizei? Auf wen wirst du dieses Jahr mehr hören? Auf Gott oder auf die Menschen? Vielleicht wirst du erleben, dass man auf deinem Arbeitsplatz etwas von dir verlangt, wie zu lügen, zu betrügen. Auf wen hörst du mehr? Höre auf Gott, egal welche Konsequenzen das nach sich zieht. Wenn Verwandte, Freunde, Bekannte dir raten, nicht mehr zur Gemeinde zu gehen oder deinen Glauben zu verlassen, hörst du auf sie oder hörst du auf Gott? Vielleicht wird es aber auch du selbst sein, der dir irgendetwas vorschreiben möchte. Deine Bequemlichkeit, deine Faulheit, deine Menschenfurcht, dein Stolz, dein Ego, was auch immer. Hörst du mehr auf dich selbst, auf deinen Menschen, auf deine Empfindungen und Überlegungen oder auf Gottes Wort? Wenn es dem Feind gelingt, dass du keine feste Überzeugung hast, sondern zweifelst und Angst vor Menschen hast, dann wird er dich zum Schweigen bringen. Denn dann wirst du ja nicht deinen Mund aufmachen. Stehe zu deinen Überzeugungen. Gehorche Gott mehr als den Menschen. Das vierte ist, sei bereit, für deinen Glauben zu leiden und vergelte nicht Böses mit Bösem. Sie werden ja hier bedroht. Und sie lassen sich tatsächlich ins Gefängnis werfen und halten all das aus. Aber schaut mal, sie reden nicht respektlos, Sie wenden auch keine Gewalt an. Überlegt mal, da waren gerade 5000 Gläubige zugegen. Das ist so eine richtige Armee. Die hätten die Politik vielleicht stürzen können in diesem Moment. Aber sie kämpfen nicht. Sie erdulden all das. Sie werden nicht respektlos. Und wie reagiert die Gemeinde? Das lesen wir dann an einem anderen Sonntag. Sie beten. Sie suchen Hilfe vom Herrn. Petrus sagt in seinem Brief, in 1. Petrus Kapitel 3, Vers 9, vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Weiter ab Vers 14, aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Ihr wisst ja, er ist bei euch, er ist da. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Sanftmut und Ehrerbietung. Das sehen wir durch die Apostelgeschichte hindurch. Die Gemeinde war stets voller Respekt anderen gegenüber, selbst den Menschen, die sie verfolgt haben. Achtet mal auf Paulus, wie er umging mit den Menschen, die ihn verfolgt haben. Weißt du, 2015 mag Widerstand auf dich warten. Böse Blicke, böse Worte, Lästerung, was auch immer. Jesus Christus sagt in Lukas Kapitel 6, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch fluchen. Betet für die, die euch beleidigen. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Lass dich nicht davon abbringen, Christus zu bezeugen. Aber wenn du deswegen leidest, dann sei bereit, mit Christus zu leiden. Erdulde es. Die ersten Baptisten in Deutschland konnten nicht einfach so entspannt zum Gottesdienst gehen, wie wir heute Morgen. Sie wurden mit Unrat, mit Steinen beschmissen. Die Bevölkerung, die Verwandten, die Bekannten blickten mit großer Verachtung auf sie, selbst mit Hass. Auf den Straßen wurden sie verspottet und gemieden, wie Aussätzige behandelt. Sogar in den Zeitungen wurden Artikel gebracht mit Schmähungen und Lügen und Karikaturen über die Baptisten. Gemeindemitglieder verloren ihre Arbeitsstelle wegen ihrem Glauben. Es gab Geldstrafen, Enteignungen, körperliche Übergriffe, Gefängnis und so weiter. Aber wisst ihr was? Jeder Erwachsene, der sich damals hat taufen lassen bei den Baptisten, wusste, wenn er das tut, dann schlägt er einen Weg des Leidens ein. Onken sagte das einmal im Gefängnis. Er sagte, hier mit Jesus leiden. Hier ihm in der Schmach zu folgen, das ist unser Los. Daraufhin ließen wir uns auch in seinen Tod taufen. Wehe uns, wenn die Welt uns liebt, denn wohnt der Heiland in uns, so kann sie uns nur hassen, denn sie hasst ihn. Seht ihr diese Bereitwilligkeit und diese Selbstverständlichkeit, dass wenn ich Christus nachfolge, ja, dann werde ich leiden. Spurgeon sagte einmal, führe ein möglichst gottseliges Leben und du wirst Verfolgung nicht entgehen. Du magst in der glücklichen Lage sein, unter ernsten Christen leben zu können, so dass du keine Verfolgung erfährst. Aber durchschnittlich wird der Christ, wenn er seinem Herrn recht treu ist, eine schwere Zeit zu durchleben haben. Die Gottlosen werden diejenigen schmähen und verfolgen, die sich Mühe geben, den Herrn treulich nachzufolgen. Christen werden in den Werkstätten bespöttelt, auf der Straße wird mit dem Finger nach ihnen gezeigt und irgendein Spottname wird ihnen angehängt. Und jetzt, hört einmal, was er schreibt, und jetzt werden wir sehen können, welches Gottes Erwählte sind und welche nicht. Verfolgung sind gleich einer Wurfschaufel. Und die, welche leicht sind wie Spreu, werden von dem Wind verweht. Die aber echtes Korn sind, bleiben und werden gereinigt. Der Gottesfürchtige wird seinen Weg behalten, unbekümmert um der Menschen Lob oder Verachtung, denn er fürchtet den Herrn alle Zeit. Hörst du das? Ich sage dir, du wirst schweigen, wenn du nicht bereit bist, auch Leid um Christi willen zu ertragen. Darum sei bereit. Mach dich bereit. Bete darum, dass du stark genug bist, trotz allem Widerstands Christus zu bezeugen. Das fünfte und letzte ist, Verschweige Jesus nicht, sondern sei ein Segen zur Ehre Gottes für viele. Segen sein zur Ehre Gottes für viele. Sie sagen ja in Vers 20, denn es ist unmöglich, dass wir von dem, was wir gesehen, gehört haben, nicht reden. Sie mussten das weitersagen, dass sie Jesus Christus, den Retter, kennengelernt haben. Und so war das auch bei den Baptisten am Anfang. Politiker, Polizei und so weiter haben ja versucht, die junge Gemeinde aufzuhalten. Besonders Onken, ja, wollten sie zum Schweigen bringen. Das war ihr erklärtes Ziel von der Polizei. Ein Polizeisenator wollte unbedingt Onken zum Schweigen bringen. Wir haben ein Gespräch zwischen Onken und dem Polizeisenator. Da sagt Onken: Herr Senator, Sie werden sehen, dass alle Ihre Mühe und Arbeit, das heißt uns Baptisten zu stoppen, vergeblich sein werden. Und dieser Senator antwortete: Dann wird es doch meine Schuld nicht sein. Solange ich meinen kleinen Finger bewegen kann, soll er in Tätigkeit bleiben, Sie zum Schweigen zu bringen. Onken antwortete: Herr Senator, ich sehe nicht einen kleinen Finger, sondern einen großen Arm, das ist der Arm Gottes. Und solange dieser sich bewegen kann, werden Sie mich nicht zum Schweigen bringen. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Und Onken hat nicht geschwiegen. Und zwar zum Segen für viele Menschen. Trotz aller Anfeindungen wirkten die Baptisten weiter und sie breiteten sich noch viel mehr aus. Und die Auswirkungen von Onkens Predigtdienst, die sehen wir heute noch. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wir hatten letztens einen lebendigen Beweis von Onkens Tätigkeit in unserer Mitte. Pastor Odendahl. Onken bildete damals einen Mann aus, der hieß Karl Hugo Gutsche, das war ein Pharmazeut. Onken wollte ihn ausbilden, weil er Potenzial in ihm gesehen hat. Er hat ihm viel zum Studieren gegeben. Der Mann ist bei ihm eingezogen, wurde sein Assistent. Und dann, als Spurgeon zu Gast war, im Jahre 1867, als die Missionskapelle eingeweiht wurde, da gab es dann eine Neuigkeit. Onken wollte diesen Mann, Karl Hugo Gutsche, aussenden. Als Missionar. Zusammen mit seiner Frau. Nach Afrika. Nach Südafrika. Und dort evangelisierte der Herr Gutsche. Und der erste Mann, den er taufte, war Jakobus Daniel Odendahl. Der Ur- oder Uropa von Pastor Odendahl. Und so entwickelten sich die Baptistenkirchen in Südafrika. All die Freunde, die wir dort haben. Angefangen mit einem Assistenten von Onkel, den er geschult hat, den er ausgesandt hat. Wisst ihr, die ersten Baptisten haben nicht geschwiegen und dadurch entstand ein Segen für die ganze Welt. Lasst uns die Apostel, die frühen Baptisten als Vorbild nehmen. Und schauen jetzt, worauf das führte, dass sie diese Dinge getan haben. Nämlich zu zwei Dingen. Wir lesen das ab Vers 21. Sie aber bedrohten sie noch mehr und entließen sie, da sie nicht fanden, auf welche Weise sie sie bestrafen sollten um des Volkes willen. Denn alle verherrlichten Gott um dessen Willen, was geschehen war. Denn der Mensch war mehr als 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Onken und die frühen Baptisten hatten ein Siegel, wo ihr Motto drauf stand. Und dieses Motto lautet: zur Ehre Gottes und zum Wohle des Volkes. Wisst ihr, wenn wir nicht schweigen wie die Apostel hier, trotz Widerstand, dann dient das zur Ehre Gottes und zum Wohle des Volkes. Wir sehen hier im Text, die Menschen verherrlichten Gott. Gott wurde die Ehre gegeben. Aber den Menschen wurde auch geholfen. Sie kamen zum Glauben, wurden gerettet und dieser arme Lahme konnte wieder gehen. Zur Ehre Gottes und zum Wohle des Volkes. Wenn du diese fünf Dinge beherzigst in diesem Jahr und darüber hinaus, dann wirst du zur Ehre Gottes leben und den Menschen zum Wohl. Darum lasst mich das zusammenfassen. Habe eine echte Beziehung mit Jesus. Lerne und wachse in der Erkenntnis. Habe deine festen Glaubensüberzeugungen und stehe dazu, komme, was wolle, höre mehr auf Gott als auf Menschen. Sei bereit, mit Christus zu leiden und vergelte dabei nicht Böses mit Bösem. Respektiere die Menschen, behandle deine Widersacher mit Respekt und bete für sie. aber verschweige Jesus Christus nicht und tue Gutes. So wirst du zur Ehre Gottes leben und zum Wohl des Menschen. Damit Gott allem geehrt wird und den Menschen geholfen wird. In diesem Sinne wünsche ich euch ein gesegnetes neues Jahr. Amen.
Amen.